Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Nikolai von Ondarza von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Forschungsschwerpunkte bei Großbritannien und bei der EU, denn heute ist dieser denkwürdige Tag. Um Mitternacht steigen die Briten aus. Guten Tag, Herr von Ondarza.
Hallo.
Wir hören noch mal etwas aus dem EU-Parlament, was ja jetzt schon 2 Tage alt ist, aber wir wollen es trotzdem noch mal hören, den Gesang der Abgeordneten. Vorgestern war das also, als die EU-Parlamentarier aufgestanden sind, gemeinsam gesungen haben. Und ich habe hier mein Taschentuch nochmal mitgebracht, weil ich muss ehrlich sagen, ich weiß, dass es den Brexit gibt, dass heute der 31. Januar ist, dass dieser Tag der wichtige Brexit Day ist. Trotzdem finde ich es unglaublich traurig, dass die Briten aussteigen. Wie geht's Ihnen?
Traurig finde ich es auch noch, aber ich muss sagen, ich habe meinen Abschied schon gemacht. Ich arbeite seit jetzt vielen Jahren zu britischer Europapolitik und wir hatten ja immer wieder einen Brexit-Tag vor Augen und es gab viele Verabschiedungen, auch mit britischen Kollegen. Und deswegen muss ich sagen, emotional berührt mich dieser Tag nicht mehr so stark, sondern es ist jetzt eher
ein... Gut, aber jetzt ist es so. Kein Zurück mehr scheint möglich.
Ja, aber das war für mich, glaube ich, die Wahlen im Dezember, als die Briten wirklich mit dieser überwältigenden Mehrheit für Boris Johnson gestimmt haben.
Get Brexit done war der Slogan da.
Genau, also dieses Get Brexit Done und die Remainer es in Großbritannien nicht geschafft haben, sich in irgendeiner Form zusammenzuraufen und eine gemeinsame Gruppe gegen ihn zusammenzubringen und wo die Briten wirklich gesagt haben, okay, wir wollen jetzt den Schnitt, wir wollen raus. Und es ist für mich ein Stück weit Formalität heute.
Mhm. Formalität, nüchtern reden Sie und das müssen Sie ja auch als Wissenschaftler und das wollen wir natürlich gleich auch tun, die Emotionen sozusagen beiseite schieben, nicht in ihr versinken und fragen, was denn jetzt eigentlich im nächsten Jahr genau passieren muss. Die Briten verlassen die EU. Heute Nacht wird der Brexit vollzogen. Und hier an meiner Seite Nikolai von Ondarza von der Stiftung Wissenschaft und Politik, der viel in Großbritannien unterwegs ist, dort arbeitet, sich viel über den Brexit Gedanken gemacht hat. Und Sie haben eben schon gesagt, also emotional sind Sie heute eigentlich nicht mehr. Für Sie ist es einfach Fakt und man muss sich damit auseinandersetzen. Aber Ihren Frieden haben Sie mit dem Brexit nicht gemacht?
Das habe ich noch nicht gemacht. Ich glaube, auch nach all den Jahren erschließt sich für mich der Sinn des Brexits immer noch nicht. Es ist eine wahnsinnige Verschwendung von Ressourcen, aber ich habe es akzeptiert. Die Briten haben die Entscheidung jetzt getroffen. Er ist jetzt irreversibel. Sie sind jetzt morgen aus der EU draußen und jetzt müssen wir nach vorne gucken.
Jetzt muss man nach vorne gucken und das sagt auch die EU. Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin, hat sich gerade eben auf der Pressekonferenz in Brüssel betont optimistisch gegeben.
Nous voulons le meilleur partenariat possible. Avec le Royaume-Uni, mais il est clair qu'il y aura toujours une différence. L'Union fait la force. Und deshalb ist der Tag morgen kein Ende, sondern er ist ein Anfang.
Kein Ende, sondern ein Anfang, aber eben auch klar zu machen, ja, wir wollen die beste Partnerschaft, die es geben kann mit Großbritannien, aber wir haben hier irgendwie die Macht in Brüssel. Doch, was denken Sie, kann man das so sehen, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne?
Ein Zauber würde ich nicht sagen, aber es ist klar, dass es jetzt sehr, sehr schnell gehen muss. Die EU, die Briten verlassen heute die EU und dann gibt es 11 Monate Übergangszeit. Und in dieser Zeit sind sie noch in Binnenmarkt-Zollunion und deswegen ändert sich heute ja auch gar nicht so viel. Aber in diesen 11 Monaten müssen eigentlich all die Fragen geklärt werden, die wir in den letzten 3,5 Jahren nicht geklärt haben. Wie geht es mit dem Handel weiter, mit der Sicherheitspartnerschaft? Mhm. Und deswegen wird man sehr, sehr schnell in diese Verhandlungen einsteigen müssen. Und ich erwarte auch bei dem Trauer, den sie ja auch ausgedrückt hat, jetzt sehr, sehr harte Verhandlungen auch von europäischer Seite.
Charles Michel, der Präsident des Europäischen Rates, dazu.
Au plus, la Grande-Bretagne déciderait de diverger par rapport aux standards européens. Au moins, la Grande-Bretagne aura accès au marché intérieur.
Er sagt also, je mehr sich Großbritannien von den europäischen Standards entfernen möchte, desto weniger wird es Zugang zum Binnenmarkt mehr haben. Das muss sozusagen klar sein aus EU-Sicht, oder?
Das ist relativ klar aus EU-Sicht, aber ich glaube, auch die Briten haben das mittlerweile akzeptiert. Theresa May wollte ja einen wesentlich weicheren Brexit. Sie sprach immer vom schrankenlosen Warenverkehr und möglichst den Zugang zum Warenverkehr und auch zur Zollunion aufrechtzuerhalten. Und Boris Johnson ist da härter. Er sagt, wir akzeptieren, dass wir nicht mehr den vollen Zugang zum Binnenmarkt haben, aber wir wollen vor allen Dingen unsere Standards alleine setzen und wir wollen ein Kanada, möglicherweise sogar Kanada-Minus-Modell, also ein einfaches Freihandelsabkommen. Und das wird sich schon sehr unterscheiden von dem Verhältnis, was wir jetzt zu Großbritannien haben, politisch, aber eben auch wirtschaftlich.
Ich habe ja gelesen, in Brüssel sagen manche, Boris Johnson wolle letztlich gar keinen Deal, sondern plane im Geheimen ein neoliberales Singapur in der Nordsee.
Das sind immer so Gedanken, die in Großbritannien gemacht werden. Was können wir jetzt nach dem Brexit machen? Was sind eigentlich überhaupt die Vorteile des Brexits? Und einer der wenigen, die genannt wird, ist, wir können jetzt eigene Freihandelsabkommen machen und weitgehend liberalisieren. Ich glaube, dass die Briten das selber auch nicht wollen. Denn viele der neuen Wähler der Konservativen sind Arbeiter, ehemalige Labour-Wähler, die den Brexit eigentlich wollen, um die Schotten dicht zu machen, um zu sagen, wir müssen uns mehr abschotten und schützen vor der Globalisierung. Das heißt also, diese Spannungen sind in Großbritannien immer noch da und jetzt an ein ultraliberales Großbritannien, was alle Märkte öffnet gegenüber der gesamten Welt, das glaube ich, kann auch Boris Johnson mit seiner politischen Stärke nicht durchsetzen.
Wichtiger Faktor ist der Faktor Zeit, haben Sie schon angesprochen. Wir hören dazu nochmal den britischen Botschafter in Berlin.
Ich glaube, dass die Zeit genug ist, wenn beide Seiten viel Energie und politischen Willen zeigen. Und nach meiner Erfahrung, je mehr Zeit man für solche Verhandlungen hat, desto länger dehnen sie sich aus. Also vollem Dampf voraus.
Also das ist Sir Sebastian Wood, britischer Botschafter. Er sagt ja im Grunde, wenn man so viel Zeit hat, dann verplappert oder vertrödelt man sie womöglich. Insofern gar nicht schlecht, dass es eben nur ein Jahr ist, bis dann alles auf dem Papier stehen muss. Aber ich glaube, das ist schwer, tatsächlich es in diesem kurzen Zeitraum gut zu machen, das neue Handelsabkommen.
Er muss sowas natürlich sagen. Die Briten werden jetzt Optimismus verbreiten wollen. Aber es ist klar, wenn man sich anguckt, was alles geregelt werden muss in diesen 11 Monaten, dann ist das ein weit umfassenderes Abkommen, als wir mit irgendeinem anderen unser Partner von europäischer Seite haben. Und im Durchschnitt braucht die EU so 5,5 Jahre, um Freihandelsabkommen auszuhandeln. Die USA sind mit 4 Jahren auch nicht viel schneller. Und es gibt auch Beispiele, wo es 10 Jahre gedauert hat. Und das Ganze in 11 Monaten zu machen, unter den politischen Bedingungen, wo man ja anders als bei normalen Handelsabkommen nicht über ein Plus verhandelt, also wie man besser miteinander zusammenarbeitet, sondern unter welchen Bedingungen man schlechter zusammenarbeitet. Das, glaube ich, wird in den 11 Monaten so kaum zu schaffen sein. Und Wirtschaftsexperten sagen mir, dass sie allerhöchstens von 40% ausgehen, was in der Zeit geregelt werden kann und dass viel dann doch noch nach 2020 geregelt werden muss und es einen klaren Einschnitt, den wirklichen wirtschaftlich spürbaren Einschnitt zum Jahreswechsel geben wird.
Wir sprechen über den Brexit, der heute Nacht um Mitternacht vollzogen wird. Es wird so sein, wir können es nicht mehr verhindern. Jetzt hier auch am Tisch Rose Newell, Übersetzerin und Texterin, die seit 7 Jahren in Deutschland lebt, aber aus Großbritannien stammt. Wie geht's Ihnen, Frau Newell, heute?
Kurz gesagt, also relativ schlecht, aber auf der anderen Seite habe ich, ja, also eigentlich seit Dezember habe ich diese ganze Situation ja, innerlich verarbeitet.
Dann geht es Ihnen wie Herrn von Andaza, der sagt, naja, also man kann heute gar nicht mehr so traurig sein, weil man hat schon so viele Tränen vergossen.
Genau, also letztes Jahr wussten wir eigentlich, dass wir nichts mehr erreichen konnten, also dass wir das nicht irgendwie verhindern konnten. Also,
aber Sie haben uns gesagt, als wir diese Sendung vorbereitet haben, der Brexit sei eine traumatische Erfahrung für Sie gewesen. Sie hätten eine Schreibblockade gehabt, Erschöpfung gespürt, also so richtig, es hat sich so richtig körperlich ausgewirkt.
Ja, genau, also ich habe zugenommen. also tatsächlich. Ich meine, es hat auch guten Seiten, also durch British in Germany habe ich auch ganz viele neue Freunde, also das ist auch nicht so schlecht. Aber auf der anderen Seite, also ja, es war schon eine Art Depression, Schock und so weiter.
Sie haben die deutsche Staatsbürgerschaft und die britische?
Ja.
Ja, alle beide. Was aber befürchten Sie für die nächste Zeit? Haben Sie Befürchtungen, dass wenn Sie zum Beispiel nach Großbritannien zurück wollen, auch um Ihre Eltern zu besuchen, dass Ihr Mann zum Beispiel als Deutscher dann nicht einfach mitgehen kann?
Genau, also das ist eigentlich meine Hauptsorge, weil also mein Leben hier in Deutschland ist gut gesichert, aber auf der anderen Seite habe ich nicht also automatisch dieses Recht zurückzukehren, weil also ohne Mann geht das gar nicht. Also vor allem, wenn zum Beispiel meine Eltern so todeskrank sind oder so, ich will nicht so alleine also meine Eltern kümmern. Also das wäre schlimm. Und ich habe also allgemein diese Immigrationspolitik in meiner Heimat, also ursprüngliche Heimat, das ist besonders schlimm. Und und mit Windrush und so weiter. Ich habe halt wenig Vertrauen.
Mhm. Diese Unsicherheit, Herr von Ondarza, wie wirkt sich das aus?
Ich glaube, die ist eben sehr stark für die Menschen. Wir wissen jetzt, dass morgen in dem Sinne sich für die Briten und EU-Europäer erstmal nicht ändern. Aber wir wissen absolut noch nichts darüber, was im nächsten Jahr ist. Und die britische Regierung hat gestern neue Informationen rausgebracht und im Grunde gesagt, ja, wir können Ihnen nicht sagen, wie es eigentlich mit Krankenversicherungen, Aufenthaltsdauer, Anerkennung von Berufsabschlüssen und all diesen praktischen Fragen weitergeht. Und ich glaube, das ist für viele Menschen sehr schwierig. Wir hatten jetzt ein Jahr der großen Unsicherheit, wo man manchmal ja 2 Wochen vorher nicht wusste, kommt der No-Deal-Brexit und unter welchen Bedingungen geht mein Leben in 2 Wochen weiter. Und jetzt haben wir dieses Stück weit Sicherheit für dieses Jahr, aber die großen Fragen sind für die Bürger immer noch nicht geklärt. Und deswegen kann ich sozusagen diese Beklemmtheit schon sehr gut nachvollziehen.
Wir hören aber dazu nochmal den britischen Botschafter in Berlin, Sir Sebastian Wood.
Insbesondere für die Bürger auf beiden Seiten ist es sehr wichtig, dass wir jetzt Klarheit haben. Wir haben ein Austrittsabkommen ausgehandelt. Es ist schon ratifiziert worden und das Abkommen garantiert, dass die Bürger, die Briten, die auf dem Festland leben, die EU-Bürger in Großbritannien, dass ihre Rechte geschützt werden und dass sie ihr Leben weiterführen können, wie sie jetzt sind.
Beruhigt Sie das, Frau Nuhr?
Also ich meine, ich habe mich schon bereits davor eingebürgert. Also ich habe einen deutschen Pass. Also für mich ist das weniger relevant. Ich kenne viele Briten in Deutschland, die das vielleicht doch beruhigt. Aber auf der anderen Seite, ja, also so einfach ist es aber auch nicht. Also ja, einige Rechte sind gesichert. Aber wie gesagt, so einige Leute, die wohnen in Deutschland, arbeiten aber in Frankreich, das dürfen die nicht mehr. Ja, also so ganz einfach ist es dann auch nicht.
Ja.
Also es ist schon ein guter Schritt, dass die Rechte derjenigen, die jetzt schon als EU-Bürger in Großbritannien leben oder der Briten, die hier leben, gesichert worden sind. Aber es gibt eben viele Rechte, die auch morgen verloren gehen. Alle britischen Bürger verlieren ihre Rechte als EU-Bürger. Deutsche Studenten beispielsweise ist noch völlig unklar, unter welchen Bedingungen sie nächstes Jahr Erasmus in Großbritannien machen könnten. Das heißt also, es ist zwar so ein Basisniveau gesichert worden, das Schlimmste ist verhindert worden, aber eben es gehen auch tatsächlich mit dem Brexit viele persönliche Rechte verloren.
Mhm. Nun sind Sie beide eher Brexit-Gegner gewesen, aber die Briten sind ja weiterhin gespalten. Also Boris Johnson hat die Wahlen eben im Dezember gewonnen, eben mit diesem Slogan Get Brexit Done, über den wir, Herr Ondarza, schon gesprochen haben. Können Sie das denn jetzt verstehen noch, Frau Newell? Also wenn Sie nach Großbritannien gucken, dass die Hälfte des Landes doch einverstanden ist mit dem, was jetzt passiert?
Nee, weil das nicht mehr so stimmt. Also 46% der Leute haben für Brexit gestimmt, also in diese Wahl im Dezember, meine ich, also für Parteien, die tatsächlich Brexit durchführen wollten. Also und ich denke, das war dann wieder ja 52% oder 53% haben dann Parteien gewählt, die uns wenigstens halt nochmal fragen wollten, wie das dann aussehen sollte, ob das tatsächlich durchgeführt werden sollte. Also es ist einfach ein ganz schlimmes Wahlsystem, was wir da haben. Und viele Leute sind deswegen also überhaupt nicht wählen gegangen.
Ich glaube, das Wahlsystem, ja, das hat dafür gesorgt, dass Boris Johnson diese große Mehrheit hat. Aber es ist eben auch ein Stück weit, dass er mit diesem Slogan Get Brexit Done, wir müssen es jetzt endlich hinter uns bringen, den Nerv der Leute getroffen haben. Und es gibt so paradoxe Umfragen, dass die Mehrheit der Leute in Großbritannien eigentlich jetzt meint, der Brexit ist eine schlechte Sache gewesen. Mhm. Und zwar eine klare Mehrheit um die 54-55%. Aber Boris Johnson mit seinen Konservativen mit mittlerweile 49% zu den stärksten Parteien in Europa eigentlich gehört von den Umfragen. Also die Zustimmung dazu, das jetzt endlich hinter sich zu bringen und nach vorne zu schauen, die ist schon da, auch in der britischen Bevölkerung.
Also dass diese Hängepartie einfach beendet wurde, das war dann der Grund, warum Johnson so gewonnen hat. In dieser Mittagsstunde ist Nikolai von Ondarza von der Stiftung Wissenschaft und Politik und uns jetzt zugeschaltet aus London ist Jan Schneider. Hallo Herr Schneider.
Hallo.
Schön, dass ich Sie hören kann. Auch hier am Tisch weiterhin Rose Newell aus London, aber in Berlin lebend. Herr Schneider, aber die erste Frage natürlich jetzt an Sie. Wie geht's Ihnen heute?
Nicht besonders gut.
Warum nicht?
Es ist einfach sehr, es ist das Ende von 3,5 Jahren Hoffnung sozusagen.
Hatten Sie bis zum Schluss gehofft, dass es...
Wahl.
Ah, okay. Hatten Sie bis zum Schluss gehofft?
Bis zur Wahl im Dezember.
Okay. Was machen Sie denn? Sie arbeiten für Google?
Ich arbeite für Google als Softwareentwickler hier in London, ja, seit etwa 5 Jahren.
Und Sie würden gerne bleiben, beziehungsweise bleiben Sie, egal jetzt wie der Status sein wird, oder wie werden Sie sich entscheiden in der nächsten Zeit?
Wenn ich bleiben kann, ja. Also ich will auf jeden Fall bleiben. Mein Job ist hier, meine Freundin ist hier und ich mag die Stadt auch. Von daher versuche ich alles, was mir möglich ist, auch in der Stadt zu bleiben.
Mhm. Das heißt auch jetzt, obwohl die Situation so ist, wie sie ist, da könnten Sie auch sagen, naja gut, es ist so, wir konnten es nicht verhindern, ich gehe jetzt zurück nach Deutschland.
Ja, es ist jetzt zweigeteilt. Von der Regierung kriegt man halt sehr viel Verachtung entgegengebracht sozusagen. Von den Leuten hier, und ich habe das Privileg, hier in der London-Bubble zu leben, wo halt sehr viele Leute den Brexit auch nicht gut finden und insbesondere auch meine ganzen Freunde. Von daher, von den Leuten kriege ich halt das genaue Gegenteil zu spüren.
Hatten Sie denn Sorge, dass Ihr Job wegen des Brexits aufs Festland verlegt wird?
Ja, das war nach dem Referendum meine erste Sorge, dass eben Google wegzieht oder Leute abzieht aus London und in die EU zieht, entweder nach Dublin oder München oder Zürich oder sowas. Dann hat man aber angekündigt, dass man hier ein großes neues Bürogebäude baut und damit war die Sorge erstmal vom Tisch und dann kamen halt die anderen Sorgen.
Und dann kamen die anderen Sorgen, nämlich ob Sie sich zum Beispiel für den sogenannten Settled Status bewerben, also für die Aufenthaltsgenehmigung für EU-Bürger. Ist das eine der Sorgen?
Genau, ja. Das ist, ich würde es nicht Sorge nennen, aber es ist eine der großen Fragen, weil der Settled Status, den hat man halt eingeführt für EU-Bürger und fordert alle EU-Bürger auf, sich dafür anzumelden. Aber ich bin da sehr, sehr skeptisch. Es ist nicht klar, was der eigentlich bedeutet, was die Konsequenzen sind. Ich qualifiziere mich auch noch nicht, weil ich noch nicht 5 Jahre da bin. Also ich würde mich nur für Pre-Settled Status qualifizieren. Und die Bedingungen, das Homeoffice kann alle Daten, biometrische Daten, was auch immer, mit jedem teilen, wenn man sich da anmeldet, egal ob staatliche Stellen oder nicht. Und das finde ich alles sehr dubios.
Ja, Rose Newell kennt sich da auch aus.
Ja, also das haben wir bereits diskutiert. Also wir kennen uns. ja, also das finde ich auch ein bisschen schlimm sozusagen. Also in Deutschland wurden wir auf jeden Fall besser behandelt, vor allem hier in Berlin. Aber auch unsere Botschaft hat uns auch weitergeholfen. Also ja.
Mhm. Ja, Herr von Ondarza, was würden Sie jemandem wie Jan Schneider jetzt raten?
Das ist eine schwierige Frage, denn man ist da als einzelner Bürger ein Stück weit dem ausgeliefert. Das Austrittsabkommen schafft ein Stück weit Rechtssicherheit und es garantiert zumindest auch, dass über 8 Jahre nach dem Austritt Bürger vor den Europäischen Gerichtshof ziehen können, falls in Großbritannien Teile des Abkommens nicht richtig umgesetzt werden, was die Bürgerrechte betrifft. Aber es ist etwas, wo eben die Erfahrung mit dem Homeoffice in Großbritannien, auch mit dem Umgang mit eingebürgerten Bürgern in den letzten Jahren sehr schlecht war. Und deswegen ich es auch sehr wichtig finde, dass sich die EU-Bürger in Großbritannien zusammen engagieren und auf dieses Problem hinweisen. Und man gemeinsam auch ein Stück weit mit der britischen Regierung daran arbeitet, dass es also einen neuen Windrush-Skandal, also wo Leuten nach vielen Jahren Aufenthalt ihre Aufenthaltsgenehmigung entzogen worden ist in Großbritannien, dass das nicht wiederholt wird.
Mhm. Herr Schneider, da könnten Sie sich zusammentun mit den Kollegen, wenn Sie jetzt oder auch nur als Einzelner eine Liste hätten, was wünschen Sie sich von der britischen Politik fürs nächste Jahr?
Sicherheit. Im Moment, obwohl morgen der Brexit passiert oder heute Abend, weiß keiner irgendwas, was die Regeln sind, was passiert, was die Rechte sind, die man dann hat als EU-Bürger oder als britischer Bürger, der in Europa lebt. Keiner weiß was. Und das ist das größte Problem im Grunde.
Mhm. Also mehr Rücksicht auf die Rechte der Einwanderer, auch gerade...
Ja, also, ja. Mhm. Ich meine, es ist ja nicht nur die Einwanderrechte, die verloren gehen. Es werden ja 60 Millionen Leuten jetzt die Rechte entzogen, in 27 anderen Ländern zu wohnen und zu leben und zu arbeiten. Von daher sind unsere Rechte jetzt nicht die einzigen, die verloren gehen. Aber zumindest zu wissen, welche Rechte verloren gehen und auf welche Art, was ja im Moment niemand weiß, wäre schon Fortschritt.
Jan Schneider in London. Vielen Dank, dass Sie uns das erzählt haben, wie es Ihnen im Moment geht. Danke Ihnen.
Vielen Dank. Schönen Tag.
Gut, haben wir ja gerade gehört. Es ist traurig, aber Wut haben wir jetzt nicht so viel gehört. Also man versucht sich irgendwie damit zu arrangieren, zu gucken, was geht, wie sind auch die Rechte. Jan Schneider hat eben gesagt, er weiß so gar nichts. Ein bisschen was ist ja immerhin schon festgelegt. Es ist ja nun kein Austritt ohne Deal.
Genau, es ist nicht dieser No-Deal-Brexit, wo wirklich von einem auf dem anderen Tag das Chaos droht. Viel ist geregelt. Wir haben jetzt diese Übergangsphase und die Rechte von den EU-Bürgern in Großbritannien, es sind ja immerhin 3,2 Millionen Menschen, die da direkt betroffen sind, die sind eigentlich gewahrt. Aber es gibt eben noch viele sozusagen sekundäre Fragen, die unsicher ist. Was ist mit Familie, Nachzug? Wie lange gelten welche Rechte? Was sind bestimmte Rechte in Bezug auf Krankenversicherung? Sodass ich diese einzelpersonenbezogene Unsicherheit schon nachvollziehen kann. Aber man muss zumindest anerkennen, dass die Leute nicht völlig im Regen gestanden lassen werden.
Die Ausbreitung des Coronavirus geht weiter. Am Vormittag ist ein Evakuierungsflug wegen eben dieses Virus nach China gestartet aus Deutschland. Dazu hier der Bundesaußenminister Heiko Maas.
Es handelt sich um über 100 Personen. Es gibt dabei niemanden, der infiziert ist. Es gibt bei diesem Personenkreis auch keine Verdachtsfälle. Um die Sicherheit der Bevölkerung in Deutschland zu gewährleisten, werden diejenigen, die ausgeflogen werden, für 2 Wochen in Quarantäne genommen an einem Bundeswehrstandort, um sicherzugehen, dass keine Infektion, keine Infizierung bei einem der Ausgeflogenen vorliegt.
Das sagt also der Bundesaußenminister Heiko Maas. Die Deutschen sollen zurückgeholt werden, unter Quarantäne gestellt werden. Und das, während die Weltgesundheitsorganisation WHO ja erklärt hat, wir würden uns in einer gesundheitlichen Notlage befinden von internationaler Tragweite. Wir hören dazu den Generaldirektor der WHO, Tedros Ghebreyesus. Hoffentlich habe ich es jetzt richtig gesagt.
The main reason for this declaration is not because of what is happening in China.
Der Hauptgrund für die Erklärung des Notstandes ist aber nicht, was in China passiert, sondern was passieren könnte in anderen Ländern. Unsere größte Sorge gilt der Möglichkeit, dass sich das Virus in einem Land ausbreitet, das ein schwächeres Gesundheitssystem hat und nicht vorbereitet ist, damit umzugehen.
Gefahr also vor allem für die ärmeren Länder. Trotzdem die Frage, Herr von Ondarza, die ja die Deutschen durchaus umtreibt. Wie vorbereitet ist Deutschland für den Umgang mit einem solchen Virus?
Ich spreche jetzt hier natürlich mehr als normaler Bürger, denn als Experte, aber da habe ich schon Vertrauen in das deutsche Gesundheitssystem.
Haben Sie? Ja.
Ich lebe selbst in Brandenburg, da war jetzt gerade in Potsdam ein Verdachtsfall und da war etwas, hatte ich als Bürger den Eindruck, dass relativ schnell reagiert wurde. Die Person wurde isoliert und man konnte schnell überprüfen und dann zu dem Schluss kommen, dass der Verdacht sich nicht bestätigt hat. Da bin ich als Bürger erstmal beruhigt worden.
Mhm. Wir hören mal den Gesundheitsminister Jens Spahn bei Maybrit Illner im ZDF, hat er gesagt.
Das ist erstmal auch die Möglichkeit für die Weltgesundheitsorganisation Maßnahmen zu empfehlen, auch insgesamt eine größere Aufmerksamkeit zu schaffen, weil wir hier schon sehr aufmerksam und vorbereitet unterwegs sind, aber eben andere Länder noch nicht. Es ist ein Signal eben an viele andere Länder, nochmal auch die Aufmerksamkeit zu erhöhen. Mhm. Es hat sich vor allem auch gerichtet an Länder in der Nachbarschaft Chinas und in Afrika. Das ist einfach wichtig, dass die internationale Gemeinschaft da zusammenarbeitet.
Soweit so gut. Was er also sagt, in Deutschland seien wir aufmerksam und vorbereitet unterwegs. Jetzt haben Sie gesagt, Herr von Ondarza, Sie haben tatsächlich auch Vertrauen in das Gesundheitssystem. Aber es gibt jetzt auch das Statement der Bundesärztekammer, die sagen, die Krankenhäuser in Deutschland seien nicht ausreichend auf das neuartige Coronavirus vorbereitet. Wem soll man glauben?
Das ist in so einer Lage natürlich schwer nachzuvollziehen. Es kommt immer auch darauf an, wie gravierend die Fälle ist. Wir sehen ja jetzt in China, dass sich fast alle 2 Tage die Anzahl an Neuerkrankten verdoppeln, zumindest die Zahlen, die wir bekommen. Bisher ist das, was in anderen europäischen Staaten ankommt, ja noch im Raum von Einzelfällen. Und ich glaube, solange es gelingt, das zu isolieren, habe ich das Vertrauen in das Gesundheitssystem. Wenn es sich großflächig ausbreitet, dann ist natürlich die Frage, wie schnell kann man das in der Schnelligkeit, wie es in China scheinbar passiert, bewältigen.
Ja, also ich muss sagen, ich habe auch erstmal Vertrauen. Wahrscheinlich ist es wirklich so, das Virus als Weckruf nutzen und sagen, gut, sowas kann passieren, wir müssen uns vorbereiten, aber im Moment ist Panik oder Hysterie tatsächlich nicht angebracht.
Ich kann jetzt vielleicht sozusagen eine private Erfahrung. Wir hatten in unserem Kindergarten vor kurzem die echte Grippe, die ja auch für Kleinkinder durchaus gefährlich sein kann. Und da wurde sehr schnell reagiert. Man konnte die Einzelfälle isolieren. Es wurde geguckt, dass diejenigen Personen lange genug zu Hause bleiben mussten auch. Und es hat sich nicht weiter ausgebreitet. Und das war eher eine positive Erfahrung, wo das Netz an Kinderärzten und allen Betroffenen schnell reagiert haben.
Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat gerade vorhin um 12 das Großkreuz des Verdienstordens verliehen an Herrn Draghi, den früheren EZB-Präsidenten Mario Draghi. Die Frage ist, die diskutiert wird, hat er das verdient? Hier an meiner Seite in dieser Mittagsstunde Nikolai von Ondarza von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Aus Ihrer Sicht, hat er es verdient?
Ja, würde ich definitiv sagen. Jetzt vielleicht wieder mit meinem Hut als Europa-Experte. Draghi hat maßgeblich dazu beigetragen, die Euro-Krise zu beruhigen mit seinem Whatever it takes und den Aktionen der Europäischen Zentralbank. Und ich glaube, das ist wirklich ein Verdienst auch für die europäische Einigung gewesen.
Ehrlich gesagt, ich sehe es ähnlich. Trotzdem sagen natürlich viele, okay, er hat den Euro gerettet, aber dass der Leitzins so tief stand und immer noch so tief steht, schwächt die Sparer, bringt die Rentner, bringt die Kleinanleger um ihr Vermögen.
Das ist natürlich ein Teil der Effekte seiner Politik und durchaus zu Recht umstritten. Aber ich glaube, wenn wir uns mal international umgucken, in anderen großen Wirtschaftsregionen, der Zins ist überall niedrig. Und die große Bedrohung für die Sparer und für die Wirtschaft in Deutschland wäre wirklich ein Auseinanderbrechen des Euros gewesen. Eine viel, viel größere Bedrohung aus meiner Sicht als die aktuelle Niedrigzinspolitik. Und deswegen glaube ich, dass er mit seiner Leistung das geschafft hat, was die Politik auch teilweise, wozu sie nicht in der Lage war, eben die Krise zu beruhigen. Das hat er mit der Europäischen Zentralbankspolitik geschafft. Mhm. Und deswegen finde ich es auch richtig, in dieser doch oft sehr kritischen Diskussion in Deutschland über die Politik der EZB seine Leistung zu würdigen.
Die, die das wiederum genau kritisch sehen, sagen, es ist aber nicht die Aufgabe der EZB, Politik zu machen. Das sagt ja vor allem Jens Weidmann, der Präsident der Bundesbank. Er sagt, genau deswegen hat sich Draghi eigentlich falsch verhalten, weil er eingegriffen hat in politische Prozesse.
Die Aufgabe der EZB ist, die Währungsstabilität und die Inflation zu bekämpfen. Und auch da muss man sagen, er hat eben den Euro stabilisiert. Und die Inflation lag in den Jahren trotz des zusätzlichen Geldes, was die EZB zur Verfügung steht, deutlich unter dem Ziel von 2%. Und deswegen argumentieren zum Beispiel in vielen anderen Euro-Staaten, die auch die Ökonomen eigentlich, dass EZB-Direktor und Präsident Mario Draghi mit seiner Politik auch zur Stabilität des Euroraums beigetragen hat und damit auch sein eigentliches Mandat erfüllt hat.
Also absolut gerechtfertigt, sagen Sie, dass Draghi jetzt das Bundesverdienstkreuz erhält. Jetzt gerade hat es ihm Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, verliehen. Nikolai von Ondarza, Sie waren schon mal in Dover, nehme ich an.
Genau.
Ja. Haben Sie rübergeguckt?
Ich habe rübergeguckt, aber ich glaube, da konnte man es auch nicht sehen, eben wegen dem Nebel. Aber ich glaube, das symbolisiert ja auch sehr schön so diese britische Einstellung. Es gibt ja diesen Satz, Fog in the Channel, Continent cut off. Also wir sind die Insel, wir sind das Zentrum. Und ich glaube, das bestätigt sich eben auch beim Brexit, dass die Briten jetzt wieder mehr auf sich gucken.
Ja, mehr auf sich gucken und dass sie diese Trennung so stark wahrnehmen und auch irgendwie von den anderen wahrgenommen wissen wollen. Schon schade, dass sich so eine Trennung tatsächlich so durchsetzt.
Ja, und das ist sozusagen jetzt viele in Großbritannien, die noch mehr gibt, die noch mehr sagen, wir sind eben anders als die Europäer und wir wollen unser eigenes Schicksal in die Hand nehmen.
Gut, wir haben viel darüber gesprochen, wie das jetzt sich in der nächsten Zeit entwickeln wird. Wir werden es natürlich weiter gemeinsam beobachten. Ich hoffe, Sie kommen mal wieder. Vielen Dank, dass Sie da waren in dieser Stunde.
Sehr gerne.